that is not dead, which can eternal lie, and with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at ArkhamInsiders.com.
Hallo, guten Abend, hier ist Axel.
Und hier ist Mirko.
Wir sind heute wieder bei Arkham Insiders.
Bei den ArkhamInsiders.com.
Genau, auf ArkhamInsiders.com. Und wir haben so ein bisschen mein Resteessen heute vor uns, weil wir diverse Sachen noch nachtragen müssen, die wir in den letzten 2 bis 3 Folgen nicht direkt übergangen haben, aber die wir uns ein bisschen für heute aufgespart haben. Und ja, genug der Vorrede. Ich übergebe direkt an Mirko und bin gespannt, was er uns heute zu erzählen hat.
Ja, liebe Insiders, in den letzten Folgen haben wir was über Lovecrafts Lyrik und sein Engagement für den Amateurjournalismus gehört. In der heutigen Folge, wie Axel schon sagte, gehen wir wieder ein bisschen mit der Biografie einher. Und zwar findet das, was wir erzählen, hauptsächlich in den Jahren 1914 bis 1917 statt, die für Lovecraft ja, wie wir auch schon eingangs gehört haben, sehr ereignisreich waren. In dieser Zeit großer Aktivität focht Lovecraft nicht nur an zahlreichen Fronten des Amateurjournalismus, sondern unternahm auch einige Schlachten auf dem Kriegsschauplatz der Astrologie. Und trotz seines Ausspruchs, wenn die Sterne richtig stehen, den wir ja alle ziemlich gut kennen, der eigentlich auch schon astrologisch deutbar ist, war der wissenschaftlich und gebildete und stets informierte Materialist und Atheist Lovecraft ein Bekämpfer des Aberglaubens. So arbeitete er zum Beispiel 1926 an einem Artikel für Harry Houdini, in dem er, also Houdini beziehungsweise sein Ghostwriter Lovecraft, die Astrologie angriff. Dafür bezahlte Harry Houdini unserem guten Lovecraft immerhin $75. Leider ist genau dieser Artikel nicht auffindbar. Und es ist ebenfalls von einem größeren Projekt in diesem Zusammenhang die Rede, dass Lovecraft und sein Freund C.M. Eddy aus Providence für Houdini bearbeiten sollten. Houdini und Lovecraft kannten sich ja bereits von früherer Zusammenarbeit her, als sie 1924 das Projekt Under the Pyramids, beziehungsweise es dann später unter dem Titel Imprisoned with the Pharaohs bei Weird Tales erschien, in der Mai-, Juni- und Juli-Ausgabe. Das brachte Lovecraft immerhin $100 im Voraus ein. Und es gibt eine Story hinter der Story. Aber davon reden wir dann in der Folge, wenn wir tatsächlich über die Houdini Erzählung sprechen, denn, naja, das ist so ein bisschen was wie ein Cliffhanger und ein Appetizer. Houdini selbst schenkte Lovecraft 1924 eine Ausgabe von seinem Buch A Magician Among Spirits mit der persönlichen Widmung To my friend Howard P. Lovecraft. Best wishes, Houdini. My brain is the key and sets me free. Houdini bat Lovecraft um Mithilfe zu einem der größeren Projekte, das den Titel The Cancer of Superstition trug. Es ging ja hauptsächlich um das Problem des Aberglaubens und der Aufklärung darüber. Durch Houdinis plötzlichen Tod am 31. Oktober fand das Projekt jedoch ein Ende. Es gibt wohl einige Entwürfe und auch eine kurze Zusammenfassung, die möglicherweise von C.M. Eddy stammt. Und hierin findet sich die Grundthese, dass Aberglaube auf ein primitives Weltverständnis zurückzuführen ist. Zitat: Jedweder Aberglaube und religiöse Ideen stammen von den Bemühungen des primitiven Menschen, die natürlichen Phänomene um ihn herum zu erklären. Interessant hierzu ist auch die Eingangsphase aus der 1926, ungefähr September 1926 geschriebenen Erzählung, die wir alle kennen, die natürlich heißt The Call of Cthulhu. Ich zitiere hier aus der Cthulhu-Geistergeschichten-Ausgabe aus dem Surkamp Verlag, übersetzt von Hans-Karl Artmann, in der es heißt: Die größte Gnade auf dieser Welt ist, so scheint es mir, das Nichtvermögen des menschlichen Geistes, all ihre inneren Geschehnisse miteinander in Verbindung zu bringen. Wir leben auf einem friedlichen Eiland des Unwissens, inmitten schwarzer Meere der Unendlichkeit. Und es ist uns nicht bestimmt, diese weit zu bereisen. Die Wissenschaften, deren jede in ihre eigene Richtung zielt, haben uns bis jetzt wenig gekümmert. Aber eines Tages wird das Zusammenfügen der einzelnen Erkenntnisse so erschreckende Aspekte der Wirklichkeit eröffnen, dass wir durch diese Enthüllung entweder dem Wahnsinn verfallen oder aus dem tödlichen Licht in den Frieden und die Sicherheit eines neuen, dunklen Zeitalters fliehen werden. Das ist genau das, was Lovecraft um diese Zeit beschäftigt, dass wir nämlich den Aberglauben stückweise durch Wissenschaft loswerden. Zu diesem Projekt, The Cancer of Superstition, hatte Houdini bereits eine Menge Material zusammengestellt, das aber eben eine wissenschaftliche Überarbeitung brauchte. Da nun weder C.M. Eddy noch Lovecraft gut genug im Fachgebiet der Anthropologie ausgebildet waren, konnten sie das also nicht so ohne weiteres machen und die Arbeit verfolgen. Und schließlich entschied Houdinis Witwe nach seinem Tod, das Projekt grundsätzlich einzustellen. In Peter Cannons Roman The Lovecraft Chronicles, von dem ich ja schon mal gesprochen habe, jedoch erscheint dieses Buch tatsächlich, ist sogar auf dem Frontcover abgebildet. In einem späteren Brief an Wilfrid Blanche Tallman vom 11. Oktober 1926 spricht Lovecraft noch sehr vage von diesem Projekt und erwähnt die Fülle des bereits gesammelten Materials. Denn den vorhin erwähnten Artikel gegen Astrologie, von dem Lovecraft sagt, das sei genau seine Linie. Er erwähnt schließlich das Jahr 1914, in dem er bereits eine ähnliche Kampagne gegen die Astrologie geführt habe.
Ja, 1914, das war auch das Jahr, wo Lovecraft wieder anfing vermehrt für die lokale Zeitung astronomische Artikel zu schreiben. Und zwar handelte es sich dabei um die Providence Evening News. Insgesamt hat er 4 Jahre für dieses Blatt seine Beobachtungen zum Besten gegeben. Wir hatten das ja auch schon vorher erwähnt. Er hatte ja schon in jungen Jahren zum Beispiel für den Pawtuxet Valley Gleaner geschrieben. Das war eine freiberufliche, aber immerhin, wenn auch gering bezahlte Tätigkeit. Und inhaltlich ging es da um die Beschreibung der Mondphasen, der verschiedenen Sternkonstellationen, wann Sternschnuppen zu beobachten gewesen sind, etc. etc. Und irgendwann hat sich das natürlich wiederholt und Lovecraft ging dazu über, mythologische Hintergründe der Astronomie zu beleuchten. Und da sind wir wieder auch an einem Punkt, den du eben schon erwähnt hast, also dieses primitive Weltverständnis und den Aberglauben, den hat er natürlich auf einer Ebene abgelehnt, auf der anderen Ebene hat es ihn natürlich auch sehr interessiert, weil das einfach sehr weit zurückreichende Beziehungen sind, die dort bestehen. Und das hat er natürlich auch gerne nachher für seine Geschichten verwendet, wie wir auch eben an dem Zitat von The Call of Cthulhu gehört haben. Er hat einen ganz schönen Text über die Dies Canicularis, die sogenannten Hundstage, geschrieben. Und zwar erschien der am 1. August 1914 in den Providence Evening News in seiner Kolumne The August Sky. Und zwar schreibt er dort über diese Hundstage: Das Brauchtum hinsichtlich der Dies Canicularis ist sehr interessant und uralt. Im alten Ägypten zeigte das Auftauchen des Sirius während der Morgendämmerung, das der Nilflut vorausging, den Bauern an, wann sie ihr Getreide aussehen mussten. Aufgrund dieser wichtigen Funktion erhielt der Stern eine religiöse Bedeutung und wurde zum Objekt der Anbetung. Man hat 7 Tempelruinen entdeckt, die so gebaut waren, dass die Strahlen des Sirius mit Aufgang der Sonne die großen Altäre treffen mussten. Selbst der Name Sirius wird von manchen Wissenschaftlern von Osiris hergeleitet, dem Namen des größten der ägyptischen Götter. In Asien wurde der heliakische Aufgang des Sirius als der Ursprung der extremen Spätsommerhitze betrachtet, eine Überzeugung, auf die Virgil mehr als einmal hingewiesen hat, wohingegen die alten Römer jedes Jahr um diese Zeit dem Stern einen Hund opferten.
Ja, wir sehen hier, wie sehr Lovecraft sich damit auskennt und vor allen Dingen das, was wir ja im Zusammenhang mit dem Amateurjournalismus schon gesagt haben. Lovecraft will bilden, will erziehen, will aufklären, will erklären. Das macht er bei jeder Gelegenheit. Und was das Aufklären angeht, im Herbst 1914 plötzlich erscheint ein Artikel eines gewissen Joachim Friedrich Hartmann. Man denkt zunächst, das ist ein Deutscher, aber in Wirklichkeit ist der 1848 in Pennsylvania geboren, kam 1912 nach Providence und schrieb einen Artikel für die Evening News mit dem Titel Astrology and the European War, der am 4. September 1914 erschien, genau 3 Tage nach Lovecrafts monatlichen astronomischen Hinweisen und zwar genau auf demselben Platz, auf derselben Seite. Das hat natürlich Folgen gehabt. Der Artikel von Hartmann fing mit den Worten an: Man muss die vulgären Vorurteile gebildeter Menschen gegen die noble Wissenschaft der Astrologie beklagen. Das hat natürlich unseren Lovecraft aufgebracht und er startete eine Kampagne gegen Hartmann und damit gegen die Astrologie. Er schrieb unmittelbar im September an den Herausgeber der Evening News, dass er zutiefst schockiert und wegen der Tatsache, dass die News solchen Charlatanismus überhaupt Raum geben, geradezu angewidert sei. Natürlich ließ die Antwort von Hartmann nicht auf sich warten. Lovecraft behaupte in seinem Angriff, dass die Astrologie, bereits vor 200 Jahren explodiert sei. Hartmann gab zurück, naja, aber niemand hat die Explosion gehört. Oder man könnte heute übertragen, niemand hat den Knall gehört. Er behauptete, dass weder Lovecraft noch andere Astronomen die Astrologie wirklich ernsthaft untersucht hätten. Hartmann wollte eine wissenschaftliche Anerkennung der Astrologie durchsetzen. Ja, es war sogar ihm persönlich wichtig, die Astrologie selbst als Wissenschaft zu betrachten. Daraufhin, im selben Monat, im Oktober, folgte Lovecrafts Antwort unter dem Titel The Falsity of Astrology, in dem er den modernen Astrologen vorwarf, diffuse und vage Behauptungen aufzustellen. Insgesamt sei die Astrologie nichts weiter als Scharlatanerie. Und er schrieb unter anderem, dass Astrologie das Erbe des vorgeschichtlichen Unwissens sei. Das, was wir ja vorhin schon gehört haben. Spätestens seit sie die Mondphasen und den Wechsel der Sternbilder beobachtet haben, hätten die Menschen in der Frühzeit Vermutungen aufgestellt, dass sie irgendwie unter dem Einfluss dieser Gestirne stünden. Unsere Vorfahren entwickelten das Bedürfnis, die himmlischen Phänomene zu verstehen und sich selbst in diesen Zusammenhang zu bringen, schreibt er. Eine Ansicht, die er später ja in den Arbeiten auch immer wieder aufgriff. Und um es kurz zu machen, insgesamt schrieb Lovecraft 6 Artikel gegen J.F. Hartmann, aber die Kontroverse kam, man hat den Eindruck, nicht richtig in Gang. Also es ist nicht vergleichbar mit dem Jackson War, von dem wir ja schon gehört haben. Und schließlich griff Lovecraft aber zu einem satirischen Trick. Er schrieb unter dem Pseudonym Isaac Bickerstaffe, das bereits von Jonathan Swift verwendet wurde. Und Swift sagt in der Maske von Isaac Bickerstaff den Tod des damals sehr, sehr bekannten und populären Astrologen Partridge voraus, woraufhin Partridge selbst sogar große Schwierigkeiten hatte, zu beweisen, dass er eben noch lebe. Und das greift Lovecraft ebenfalls auf und macht vage und sehr merkwürdige und sehr diffuse Aussagen über die Zukunft. Das ist ein satirischer Abschluss dieses kleinen Scharmützels.
Ja, wobei man sagen muss, Isaac Bickerstaff war nicht nur ein satirischer Fake-Name, so ein sogenannter Hoax, sondern es hat tatsächlich einen Mann dieses Namens gegeben, der allerdings nach dieser ganzen Geschichte erst geboren wurde. Also es gab tatsächlich einen irischen Dramatiker, der von 1733 bis ungefähr 1812 gelebt hat, während Swift mit dieser Sache Anfang des 18. Jahrhunderts, ich meine 1708, angekommen ist.
Das war sehr früh, ja. Also ein Swift-Fan. Wer weiß. Soweit zur Astrologie. Im Zusammenhang mit Houdini, in einigen Folgen werden wir auch bestimmt das Thema noch mal kurz aufgreifen. Wir haben ja gehört, dass Hartmanns Artikel sich mit der Astrologie und dem Europäischen Krieg, also sprich dem Ersten Weltkrieg, befasst. Und im Zuge des Ersten Weltkriegs hat sich auch Lovecraft tatsächlich freiwillig zum Militärdienst gemeldet.
Ja, kurz noch zu Hartmann. Das waren natürlich auch brillante Voraussagen, die er gemacht hat. Also angesichts der weltpolitischen Lage um 1913, 1914 vorherzusagen, dass die Dinge nicht zum Besten stünden und dass König George und Kaiser Wilhelm Probleme bekommen würden, war nun keine Glanzleistung.
Nein, das war wirklich nicht herausragend.
Mit dem Ersten Weltkrieg haben wir uns tatsächlich schon mehrere Male beschäftigt, vor allem im Hinblick auf den Amateurjournalismus-Kollegen John T. Dunn, den irischstämmigen Amateurjournalismus-Kollegen, mit dem Lovecraft mehrere Male aneinander geraten war, weil Dunn zum einen Pazifist war, zum anderen, das barg von sich aus schon Probleme, eben irischer Abstammung war und auch das Irentum hochgehalten hat. Und solche diversen Sachen kamen da zusammen.
Dunn hat den Kriegsdienst verweigert und wurde dafür tatsächlich inhaftiert.
Genau, das ist das Stichwort. Da kommen wir nämlich zu Lovecrafts eigener Kriegsdienstgeschichte. Die USA hatten ja Deutschland am 6. April 1917 den Krieg erklärt und das war eigentlich ein Ereignis, das Lovecraft herbeigesehnt hatte, beziehungsweise er hatte die vorherige Passivität der USA im Kriegsgeschehen beklagt und als dann der Kriegseintritt erfolgte, war er natürlich hoch auf. Man muss dazu sagen, Lovecraft hatte sich, wollte sich freiwillig mustern lassen, also vor der eigentlichen offiziellen Einberufung hat Richtig. Er den Versuch gemacht, sich bei der Rhode Island Nationalgarde anmustern zu lassen. Dieser Musterungsversuch war nicht von Erfolg gekrönt. Er schreibt an Dunn übrigens auch in einem Brief vom 16. Mai 1917: Mein Versuch endete in einem völligen Versagen, weil ich wirklich zu schwach für den Kriegsdienst bin. Aber immerhin habe ich mein Bestes versucht, um zu beweisen, dass mein Widerstand gegen den Pazifismus nicht nur Phrasendrescherei ist. Also das zielt auch auf sein sonderliches Selbstbild ab, das er in dieser Hinsicht hatte und das wir auch schon mehrmals besprochen haben. Er sah sich ja tatsächlich als nordischer Mensch, der das Blut aus den Schädeln seiner Feinde trinkt. So hat er sich mal 1915 in einem Brief an Kleiner geäußert. Also kann er ja natürlich auch eigentlich nur mit so einem gehörigen Schuss Ironie geäußert haben. Das erinnert mich an so Aussagen von Black Metal Bands, die auch mit so sehr markanten Sprüchen auftreten. Und wenn man die Leute dann trifft, so sind sie total die netten Leute, mit denen man gepflegten Bierchen trinken kann oder so.
Oder die einem neue Häkeltricks zeigen.
Oder das.
Ja, weiß das schon. Ja. Aber was interessant ist, was du gerade sagtest, Joshi beispielsweise weist in seiner Biografie ausdrücklich darauf hin, dass Lovecraft sich vor Präsident Woodrow Wilsons Gesetzentwurf am 18. Mai 1917 freiwillig gemeldet hat, also vor dem Einberufungsentwurf. Und die Kriegserklärung beziehungsweise das sich freiwillig melden, das sah Lovecraft tatsächlich als eine patriotische Pflicht an. Und interessant ist, dass er an Reinhard Kleiner am 23. Mai 1917 schreibt, dass er so schnell wie möglich in den Krieg ziehen wollte. Er meldet sich im Einberufungsbüro und man sagt ihm dort, dass er aufgrund seines Mangels an technischem Können oder auch an der speziellen militärischen Ausbildung höchstens zur Field Artillery oder zur Küstenartillerie gehören könnte. Und er berichtet weiter, dass man ihn absolut dämliche Fragen gestellt habe, das kam ihm schon etwas doof vor, aber die medizinische Grunduntersuchung soll er nach dieser Aussage her überstanden haben. Er wurde quasi aufgenommen.
Genau, er wurde als Private in die 9. Kompanie der Nationalgarde aufgenommen.
Genau, also er hat den medizinischen Test überstanden, aber wahrscheinlich wäre er jetzt nicht nach Europa geschickt worden. Vermutlich, das äußert er später, das schreibt er, glaube ich, im August 1917 an Kleiner, dass die 9. Coast Artillery in Fort Standish in Boston Harbor gelegen hat und dass er wahrscheinlich dahin gekommen wäre. Und die Untersuchungen an Lovecraft hat der Armeearzt Major August W. Calder vorgenommen. Und es gab bei ihm keine aktuellen Krankheiten und keine organischen Abnormitäten, wie er am 30. Mai 1917 Maurice W. Moe schreibt. Und sowohl in dem Brief an Kleiner als auch an Moe erfahren wir dann schließlich, warum Lovecraft dann im Nachhinein doch nicht zur Armee ging, sogar ausgemustert wurde. Und das ist auch sehr interessant.
Ja, genau. Es war nämlich seine fürsorgliche Mutter Susie Phillips, die ihn da wieder herausgeboxt hat. Ja, Lovecraft hatte zu Hause nichts von seiner Musterung erzählt und auch erst nichts von seiner Aufnahme. Und als das dann ruchbar wurde, hat es seine Mutter sprichwörtlich fast aus den Schuhen gehauen. Und also sie hat auch nichts unversucht gelassen, um diese ganze Geschichte rückgängig zu machen. Und es wurde der Hausarzt der Familie konsultiert, dass der in der Sache ein Wort einlegen solle. Das hat er getan. Und dann ist was wirklich Ungewöhnliches passiert. Also der Hausarzt erwähnte Lovecrafts nervösen Zustand oder seine Übernervosität. Und daraufhin wurde die ganze Geschichte rückgängig gemacht.
Das ist irre. Also ich meine, Susie wusste genau, dass selbst die harte Grundausbildung würde Lovecraft nicht so ohne weiteres überstehen. Vielleicht würde er da sogar sterben. Das ist durchaus anzunehmen. Das ist noch nicht mal eine von diesen überzogenen Wahnvorstellungen, die Susie hatte, sondern wenn man sich Lovecraft vorstellt zu dieser Zeit, kann man ihn sich wirklich nicht als Krieger oder auch nur als Soldaten des Wachbataillons vorstellen, sondern wirklich nur als, ja, ich denke gerade an Full Metal Jacket, das ist natürlich Jahrzehnte später, aber alleine, wie die Grundausbildung da abläuft in diesem Film, das kann man sich lebhaft vorstellen, wie Mr. Lovecraft versucht hat, die Augenbraue angewidert hochzuziehen und dann von einem Gunny Sergeant durch den Schlamm gezogen wird. Das hätte er nicht durchgehalten. Da hat seine Mutter vollkommen recht.
Ja, ich bin da ganz deiner Meinung. Also er hat da die Lage völlig falsch eingeschätzt. Er hatte Rosinen im Kopf, wie er das ja in mancherlei Hinsicht hatte zu der Zeit. Aber gerade was seinen eigenen körperlichen und vielleicht auch mentalen Zustand betraf, hätte er sich da völlig verschätzt.
Das wäre richtig schief gegangen. Und sein Musterungsergebnis nach Susis Eingreifen lautete schließlich rejected for physical disability. Und seine Mutter, das schreibt er auch in einem Brief an Kleiner, drohte ihm wirklich an, dass ihr jedes Mittel recht sein werde, legal oder nicht, um zu verhindern, dass er sich nochmal einschriebe. Also die war bereit, wirklich alles zu tun.
Ja, aber was genau passiert ist, wissen wir letztendlich auch nicht, oder? Wie der Arzt da tatsächlich bei dem Militär einwirken konnte. War das der Einfluss der Phillips oder hatte der Arzt vielleicht so einen bedeutenden Einfluss?
Das Interessante ist, dass Joshi tatsächlich hier eine Vermutung anstellt. Beziehungsweise nicht nur er, sondern durchaus einige Interpreten. Joshi berichtet, dass spekuliert worden ist, Susie und ihr Familienarzt hätten dem Militär von Winfield Lovecrafts Parese erzählt. Der Zusammenhang zwischen Parese und Syphilis war seit 1911 bekannt und möglicherweise hat Susie in den bitteren Apfel gebissen und die Karte mit dem dunklen Familiengeheimnis ausgespielt. Das wäre natürlich ein Ding.
Ja, allerdings.
Also möglich wäre das. Dass sie wirklich sagt, sein Vater hatte Syphilis und sie wissen, was das bedeutet.
Ja.
Also in dem Zusammenhang fällt mir ein Satz des Kabarettisten Matthias Deutschmann ein, der sagte, für einen 30-jährigen Syphilitiker ist der Heldentod eine echte Alternative zu weiterem Siechtum.
Das passt ganz gut zu der Stelle, die ich mir jetzt hier eben noch notiert habe. Und zwar, das ist so ein Briefzitat, das mir selbst ein kleines Rätsel aufgibt. Vielleicht kannst du dich dazu gleich mal äußern, weil du meintest vorhin, Lovecraft sah es als seine patriotische Aufgabe an, sich mustern zu lassen, beziehungsweise sich für den Kriegsdienst zu bewerben. Das ist richtig. Er war natürlich auch daneben von seinem bisherigen Ablauf oder seiner Lebensgeschichte konnte er nicht begeistert sein. Also er hatte noch keine wirklichen Höhepunkte erreicht, sondern im Gegenteil einige Niederlagen aneinander gereiht. Und in einem Brief vom 23. Mai 1917 schreibt er an Reinhard Kleiner: Beeindruckt von meiner völligen Nutzlosigkeit in der Welt, beschloss ich, trotz meines fast invaliden Zustandes, den Versuch, um Aufnahme in den Kriegsdienst zu wagen. Ich argumentierte, dass, wenn ich in ein Regiment eintrete, das bald darauf nach Frankreich ginge, meine nicht unerhebliche und deshalb kraftvolle Nervosität mich so lange aufrechterhalten würde, bis eine Kugel oder ein Schrapnellsplitter mich ein für alle Mal gründlich beseitigen würden. Also habe ich das falsch verstanden oder spielt er da ganz klar mit dem Gedanken, dass er dort irgendwie auf dem Feld der Ehre sterben könnte und ein für alle Mal Ruhe hätte?
Ja, er schreibt sogar noch weiter, nun da der Tod in Mode gekommen ist, wünschte ich, dass ich ihn in seiner anerkanntesten Form begegnete, irgendwo in Frankreich. Und das Problem ist, dass man das psychologisch vielleicht ganz gut verstehen kann. Er hat keinen Schulabschluss geschafft. Er weiß das. Es hat ihn tief getroffen, dass er in der Armee nicht weiterkommt. Er sah, wie die Leute, mit denen er zur Schule gegangen ist, nun ihrerseits gute Jobs in Handel, Journalismus und als Juristen bekamen, aber er steht halt damit nichts in der Hand. Und diese Leute können und dürfen als Patrioten in den Krieg ziehen. Das hat ihn gewurmt und er wollte. Ob es nun wirklich Todessehnsucht ist oder ob es nur Pose ist, vermag ich nicht zu sagen. Aber spätestens beim frühen Aufstehen, um zur Armeeausbildung zu gehen, wäre die Sache für ihn erledigt gewesen. Er fühlt sich allein und isoliert. Alle gehen weg, alle haben gute Jobs oder können der ehrenvollen Aufgabe von Schrapnells und Kartätschen und MGs zerschossen und bis zur Unkenntlichkeit in Stücke geschossen zu werden nachgehen. Und er sitzt dann am Schreibtisch am warmen Ofen und denkt sich Amateurjournalismusartikel aus. Ich kann es nicht sagen, wie ernst er das meint. Ihm muss einfach klar gewesen sein, dass er für diese Sache einfach nicht tauglich genug gewesen ist. Es ist wirklich schwierig zu interpretieren, was Lovecraft da für einen Teufel geritten hat, zu sagen, ich melde mich freiwillig, ich bin ein Patriot. Das mag in seiner gesellschaftlichen Schicht durchaus löblich gewesen sein, aber realistisch war das, muss es selbst für ihn nicht gewesen sein.
Nein, kein Stück, aber es ist so ein bisschen nachvollziehbar als junger Mensch an der Schwelle zum Erwachsenenleben, wenn man tatsächlich nur auf einige Niederlagen zurückblickt, während das ganze Umfeld eigentlich sich immer weiterentwickelt, immer weiter auf so einer nicht nur Karriereleiter, sondern insgesamt auf so einer Entwicklungsleiter emporsteigt und er krebst da irgendwie noch immer unter den Fittichen seiner Mutter herum. Das waren sicherlich keine schönen Erfahrungen, die er zu der Zeit gemacht hat.
Nun, auch hier muss ich wieder Richtung Matthias Deutschmann gehen und zitieren. Man hatte den Ersten Weltkrieg, man hatte diesen Krieg definitiv unterschätzt. Deutschmann sagt, man hat einen Krieg im Stil des 19. Jahrhunderts erwartet, man hatte Zeit, man konnte die Schlachten noch malen und das deutsche Heer marschierte ins englische MG-Feuer. Deutschlandlied, erste Strophe, ratatatat, zweite Strophe, ratatatat, dritte singen wir heute. Das ist so. Man hat es völlig falsch verstanden, was da passiert. Man war auf einen solchen Krieg nicht vorbereitet. Und auch hier in Deutschland und überall der Patriotismus, der ausgebrochen ist und die Leute, die sich gefreut haben, in den Krieg zu ziehen, die haben das nicht erwartet. Und auch Lovecraft hat sich von dieser Kriegsfreude anstecken lassen.
Ja, und vor allem in England hat die Erinnerung an diesen Krieg auch heute noch einen ganz anderen Stellenwert als in Deutschland. Auch das werden wir wahrscheinlich im nächsten Jahr noch das ein oder andere Mal zu hören bekommen. Er heißt dort auch, zwar auch der Erste Weltkrieg, aber noch stärker hat sich der Begriff The Great War oder der Große Krieg etabliert. Also der hat in etwa den Stellenwert, den für die Deutschen der Zweite Weltkrieg und solche Schlachten wie Stalingrad etc. haben.
Ja, wir kommen zu einem weiteren Thema, das indirekt mit Krieg zu tun hat. In seinem frühen Stadium als Amateurjournalist ist Lovecraft ein großer Fan der Mäßigung oder der Temperanz oder des Anti-Alkoholismus. Er konnte Alkohol nicht ausstehen. Und man muss dazu wissen, die Phillips selber waren Abstinenzler bzw. Temperenzler. So schreibt er an Zilla Brown Reed, der späteren Mrs. Zilla Bishop, am 13. Februar 1928, dass er niemals, niemals Alkohol probiert habe und dies auch niemals tun werde. Er habe eine Abneigung, bisweilen sogar einen Ekel gegen alles, das den menschlichen Intellekt und seine Vorstellungskraft beeinflussen könne. Und natürlich stimme er jeder Form der Prohibition zu. Er schreibt weiter, dass allein schon die Existenz berauschender Getränke vom Standpunkt einer zivilisierten Gesellschaft absolut unerträglich und evil sei. Zwar sei er 1919 da ein glühender Verfechter der Prohibition gewesen, aber mittlerweile, also wir reden ja von 1928, stehe er da, naja, dem generellen Alkoholverbot eher neutral gegenüber, da er eingesehen habe, wie stark die Inkriminierung durch die Prohibition fortgeschritten war.
Ja, es ist vielleicht auch ganz interessant zu wissen, dass es einen direkten Bezug in seiner Familie zu der Temperenzbewegung gab. Und zwar waren es Vorfahren mütterlicherseits, die Stadt Delavan im Staat Illinois gegründet hatten. Das war ursprünglich eine Temperenzlerkolonie.
Ja, und Whipple selbst ist dort gewesen, Whipple Phillips.
Ja. Ja,
der hat da mindestens ein Jahr gelebt.
Ja, Lovecraft war relativ früh mit dieser ganzen Geschichte in Berührung gekommen. Und zwar auch schon über familiäre Verhältnisse. Nämlich im Besitz der Familie befand sich ein Buch von John Bartholomew Gough. Das nannte sich Sunlight and Shadow und stellt so ein bisschen eine Autobiografie mit temperenzmäßigem Sendungsbewusstsein dar. Also Gough, 1817 bis 1886, Buchbinder mit schauspielerischer Neigung, war ein Alkoholiker, der es wirklich bis zum Äußersten getrieben hatte, bis er über einen Quäker in Kontakt eben mit dieser Temperenzbewegung oder Mäßigkeitsbewegung kam und schließlich ein feuriger Redner dieser Bewegung.
Ja, es ist interessant, dass Lovecraft dieses Buch, was du gerade erwähnt hast, Sunlight and Shadow, Our Gleanings of From My Life Work, wie es komplett heißt, von Gough selbst im Alter von 5 Jahren das erste Mal gelesen habe.
Genau.
Das war kurz nachdem Robbie Phillips, seine Großmutter, gestorben ist und es im ganzen Haus duster war und eher bunte Bänder an die schwarzen Kleider gehängt hat. Das hatten wir schon besprochen. Mit 5 Jahren, und er hat es nicht nur einmal gelesen, er hat es immer wieder und wieder gelesen. Gaff selbst war ja in der Temperanzorganisation, das hast du ja schon erzählt, die sich, das war das Washington Movement. Die haben sich also tatsächlich George Washington als Vorbild genommen. Und Gaff wurde, glaube ich, 1842 trocken. Und was interessant ist, er hatte niemals einen Rückfall. Er ist dann Vortragsreisen durchs ganze Land und wurde quasi zum Star der Temperenzler-Szene und veröffentlichte dieses Buch dann 1880. Und ja, Delavon in Illinois hattest du schon erwähnt, und wir wissen, dass Whipple in den 1850ern dort gewesen ist. Lovecraft selbst äußerte sich ja erst 1915 zum ersten Mal öffentlich über das Thema. Denn er hat einen Artikel von einem Amateurkollegen, das war Andrew Francis Lockhart aus Millbank in South Dakota, gelesen, der ebenfalls ein glühender Verfechter der Prohibition und des Antialkoholismus war.
Ja, und der, so wie ich das verstanden habe, dafür gesorgt hat, dass seine Heimatstadt völlig trockengelegt wurde.
Ja.
Nein, tatsächlich müssen seine Aktivitäten dazu beigetragen haben, dass die Saloons geschlossen wurden.
Ja, da hat er sich sehr viele Freunde mitgemacht, glaube ich. Was Lovecraft natürlich selbst auch klar war, ist, dass die Alkohollobby über Macht und Geld verfügte, um ihre Ziele durchzusetzen, wie das halt immer noch der Fall ist in irgendwelchen lobbyistischen Systemen. Einhergehend damit hat auch er realisiert, dass die Toleranz des Social Drink selbst unter gebildeten Leuten um Himmels Willen existierte. Und was ihn auch richtig störte, war die Werbung für alkoholische Getränke, selbst in renommierten Zeitungen wie in Providence, wie dem Daily Journal und dem Evening Bulletin. Wie konnte man für Bier Werbung machen? Also auch hier, da übertreibt er es teilweise wirklich. Man muss sich das vorstellen, Lovecraft sieht eine Bierwerbung und ist aufgebracht. Arme Kerl.
Ja, also so eine gewisse Realitätsfremde war ihm schon sehr zu eigen. Also blieb sein ganzes Leben lang, aber natürlich gerade zu Jugendzeiten. Dabei war diese ganze Temperenzbewegung zu gewissen Zeiten, muss man sagen, sehr populär. Also vor allem gegen Ende des 19. und zu Anfang des 20. Jahrhunderts hatte die ihren Höhepunkt und gehörte auch zu den wichtigsten sozialen Bewegungen in Europa und den USA. Und richtig. Die Ziele umfassten, das haben wir jetzt schon gehört, natürlich völlige Enthaltsamkeit vom Alkohol, und damit einhergehend war man natürlich sehr auf Tugend und Moral auch aus. Und es gab da verschiedene Richtungen, zum Beispiel religiöse Ausrichtungen, dann eine mehr, die waren mehr so humanistisch, pazifistisch orientiert. Es gab eine politische Ausrichtung. Und ja, diese Ideen gab es zu der Zeit auch in Deutschland, und die Deutschen werden gerne als so ein Volk von Biertrinkern dargestellt. Dabei war insbesondere im 19. Jahrhundert wurde viel mehr Schnaps konsumiert als Bier, was natürlich bedenklicher noch war. Und ein Erfolg dieser ganzen Mäßigkeitsbewegung ist sicherlich, dass das kleinere Übel, muss man ja sagen, dass die Leute immerhin vom Schnapskonsum mehr zu so einem Bierkonsum gebracht wurden.
Na, immerhin.
Ja, man kann es nicht anders sagen.
Da hat sich die Schlagzahl aber auch erhöht. Wenn man rauschorientiert arbeitet, muss das wohl so sein. Da fällt mir ein kleiner Spruch von Wilhelm von Humboldt ein, den er seiner Frau schrieb: Goethe und Schiller tranken Bier, sogar in der Öffentlichkeit. Großartig. In Rhode Island selbst war die Prohibition jetzt nicht so populär, und tatsächlich wurde dieser 18. Zusatzartikel von Rhode Island niemals ratifiziert. Einfluss hatte nun in Lovecrafts Familie auch der große Anteil der Baptisten, die da unterwegs waren. Und aus dem zunächst religiös motivierten Antialkoholismus schließlich entstand das Progressive Movement, das ebenfalls von echten ultrakonservativen Kräften dominiert wurde, die natürlich auch auf Rasse und Klasse achteten. Und das ist genau das Soziotop, in dem Lovecraft sich wohlfühlte und in dem er groß geworden ist. Wieder einmal weisen wir auf dieses Thema hin. Rassismus wurde großgeschrieben und Klassenbewusstsein ebenso. Und man verabscheute einfach die heftig trinkenden Immigranten. Als Reinhard Kleiner schreibt er im Oktober 1916 eher implizit, er befürchte, Amerikaner können ebenfalls Absinken folgten sie den Trinkgewohnheiten der Ausländer. Und der schrieb sogar eine Menge Gedichte, die in der Amateurpresse veröffentlicht worden sind zu diesem Thema und die den Untergang der Zivilisation durch Alkohol beschreiben, wie zum Beispiel The Decline Fall of a Man in the World, Road to Ruin, The Power of Wine, a Satire.
Okay, The Power of Wine, ja, das ist ein ganz schönes Gedicht, vor allem in der letzten Strophe nimmt das nämlich so einen düster bedrohlichen Zug an und Lovecraft beschreibt dort ganz offensichtlich ein Bacchanal eines infernalischen Personals und ich trage das einfach mal im englischen Original vor. Shriek with delight and writhe in ghoulish mirth. With every draught another sin has birth. Beat your black wings and prance with cloven feet. With hideous rites the friends of chaos greet. Minions of hell, your fiendish tunes combine. And chant in chorus of the power of wine.
Ja, hammerhart. Der arme Kerl muss, er hat da wirklich, wirklich Angst vor gehabt. Aber er verarbeitet das sogar noch weiter literarisch, wie zum Beispiel im Juli 1919 schreibt HPL eine kleine Story mit dem Titel Old Bucks. Diese Geschichte spielt im Jahr 1950 in Chicago. Und Old Bucks ist so ein Hardcore-Trinker, ein echter Säufer, der sitzt im Sheehan's Pool Room. Er zeigt tatsächlich Spuren, Traces von Intelligenz und Bildung. Und eines Tages kommt ein junger Mann namens Alfred Trevor in die Bar, um das Leben mal so kennenzulernen, wie es ist. Ja? Alfred ist der Sohn durchaus respektabler Eltern und was man auch berichtet bekommt, ist, dass Old Bucks immer das Bild einer sehr jungen, hübschen Frau bei sich trägt, das er nie weggibt. Trevor nun erzählt Old Bucks von seinen Eltern, so auch, dass seine Mutter eine Poetin ist und sein Vater ein respektabler Anwalt. Eleanor Wing heißt die Mutter. Und sie sei früher mal mit einem gewissen Alfred Galpin verheiratet gewesen, der sich allerdings zum Säufer entwickelt hat und die Ehe durch Galpins Alkoholismus geschieden wurde. Und als Old Bucks das hört, rastet er vollkommen aus. Er schlägt Trevor das Glas Alkohol aus der Hand, zerstört einige Flaschen in einem totalen Wutausbruch und der arme Old Bucks stirbt vor Aufregung. Und als man dann das Bild der Frau herumreicht, erkennt Alfred Trevor darin seine Mutter und es kommt heraus, dass Old Bucks niemand anderes als Alfred Galpin gewesen ist. Und diese kleine Geschichte, die Lovecraft extra für seinen Freund Alfred Galpin geschrieben hatte, weil nämlich dieser vor dem Alkoholverbot im Juli 1919 mal Alkohol probieren wollte, was Lovecraft um jeden Preis verhindern musste. Tatsächlich soll es eine junge Frau namens Eleanor Wing gegeben haben, die Galpin kannte und für die er sich wohl mehr als interessierte. Die waren zusammen im Appleton High School Press Club. Old Bucks, die Geschichte wurde erst 1959 in The Shuttered Room and Other Pieces veröffentlicht. Galpin schreibt in seiner Anleitung, dass HPL am Ende des Manuskripts, das er ihm geschickt hat, den Satz geschrieben hatte: Now will you be good? Lovecraft musste hier eingreifen und sei es mit einer Geschichte, irgendwas musste er tun, bevor Galpin tatsächlich Alkohol auf die Zunge bekommt.
Ja, okay, und er hat das natürlich auch wieder mit dem Mittel der Satire gemacht.
Ja.
Aber es spricht für Alfred Galpin, dass er ihm das nicht übel genommen hat. Er war sehr lange Korrespondent oder Briefpartner von Lovecraft, also von den relativen Anfängen an, 1917 bis zu seinem Tod 1937.
Das waren wirklich gute Freunde, die beiden. Mhm. Ja. Und eine Anekdote muss ich unbedingt noch erzählen, die muss ich noch loswerden. Samuel Loveman zum Beispiel, auch ebenfalls einer von Lovecrafts Freunden, schrieb einen kleinen Essay, eine kleine Erinnerung, Lovecraft as a Conversionalist. Und da zitiere ich mal: Mein Zimmergenosse Pat McGrath, der mit mir ein Apartment bewohnte, nannte Howard einen Ghoul, wenn wir unter uns alleine waren. An einem Silvesterabend hatten wir eine kleine Feier organisiert und luden etwa 25 Gäste ein. Darunter waren auch Miss Grace Crane, die Mutter von Hart Crane, die sich über die unkonventionellen Konversationen unserer Gäste entsetzt zeigte. Und es war auch Howard P. Lovecraft da. Drinks wurden gereicht. Und Lovecraft, der niemals Alkohol getrunken hatte, bekam Ginger Ale. Pat sprach mich in der Küche an. Hast du bemerkt, wie gesprächig Howard plötzlich geworden ist? Hatte ich nicht. Aber als wir in den Raum zurückgingen, sahen wir die Gäste versammelt um einen Lovecraft, der Mittelpunkt der Party war. Er redete, gestikulierte, erntete Lächeln und Gelächter, rollte seine verbalen Verrenkungen ab und trällerte sogar eine Arie aus Gilbert und Sullivans Mikado. Er brannte ein rhetorisches Feuerwerk ab, wie ich es noch nie von ihm gesehen habe. Und Pat flüsterte mir schließlich ins Ohr, I spiked his drink. Er hat ihm also ein bisschen Alkohol untergeschoben. Ich weiß nicht, ob diese Anekdote wahr
ist. Doch, die aber ist wahr, die muss wahr die sein. Ist,
sie muss, ja, es geht gar nicht anders. Es ist, also die steht in, übrigens in dem Band Lovecraft Remembered. Und ich habe sie woanders auch nochmal gesehen. Und ich habe das dem Axel schon gesagt, ich habe gestern 2 Stunden lang gesucht, bis 2 Uhr nachts. Und dann hatte ich sie endlich. Ich konnte mich genau an diese Anekdote erinnern, aber nicht, wo sie stand. Und sie ist einfach bemerkenswert, weil man es sich wirklich vorstellen kann, dass Lovecraft sogar in dem Zusammenhang mal das Wort Bullshit erwähnt hat, weil er, naja, betrunken kann man das vielleicht nicht nennen. Ich weiß nicht, wie viel Pat McCarthy da hineinkippt hat, aber zumindest, ja, das Ginger Ale war versetzt.
Ja, vor allem, wenn man sowas nicht gewohnt ist, besteht die Möglichkeit, dass man das auch nicht sofort schnallt, was da mit einem passiert. Man mag das vielleicht auf die gesamte Atmosphäre einfach übertragen, wird sich da unter Umständen nicht ganz klar drüber, und das muss bei Lovecraft so gewesen sein. Also er wird ihm natürlich da nicht irgendwelche so Tropfen oder eine Dosis hineingeschüttet haben, dass er ausgenockt wurde, aber er ist, das denke ich, kann man, genau, er ist gut in Fahrt gekommen. Doch die Recherche hat sich gelohnt.
Die hat sich gelohnt, ja. Der Lovecraft, der Mittelpunkt der Party. Man muss sich das vorstellen. Wenn man Duns Erinnerung, die im selben Band zu finden ist, sich nochmal vorhält, dass Lovecraft dort stocksteif gesessen hat. Wenn das Wort an ihn gerichtet wurde, kam er ein wenig vor, spulte seinen Satz ab und verharrte wieder in Eidechsenstarre. Ja. Und dann kriegt er einen Drink und ist wirklich der Partylöwe. Das ist wirklich großartig.
Ja, aber vor allem auch eben diese Geschichte mit Old Bucks. Ich habe mir bei den Vorbereitungen für diese Sendung auch wieder Gedanken gemacht, wo kommt das Thema Alkohol noch vor? Und ich denke, die berühmteste Schilderung ist eigentlich die des völlig verzweifelten Säufers Zadok Allen in The Shadow Over Innsmouth. Oder hast du noch einen anderen Tipp?
Nein, das ist schon hervorragend. Ja. Es kommen am Rande immer wieder solche kaputten Gestalten vor.
Ja, aber die ist natürlich völlig überzogen. Also das ist irgendwo ein zu verstehender Kunstgriff, wie Lovecraft das da macht, dass er diesem Typen eine Flasche Whisky einflößt und ihm die dollsten Geheimnisse entlockt. Weil dieser Monolog, den er dann vom Stapel lässt, ist einfach unglaublich.
Vor allen Dingen, wie er ihm, also wenn man sich da Originalaufnahmen anhört, ich glaube, Andrew Lehman hat eine gemacht vom Shadow Over Innsmouth, und es ist brillant, wie er diese furchtbaren Sätze sprechen muss. Und auch hier, der arme Kerl, er kommt nicht aus dieser Stadt raus, er weiß aber allerdings genau, was passiert, und Alkohol ist die einzige Möglichkeit, die er da einigermaßen überstehen kann. Aber auch andere Figuren, wie zum Beispiel der Erzähler von Dagon, der nimmt ja auch Substanzen. Also es bleibt ja nicht nur dabei, dass die Leute trinken und sich betrinken. Das kommt tatsächlich in einigen Randfiguren immer wieder vor, sondern die ergreifen auch zu härteren Mitteln.
Ja, richtig. Aber insgesamt kann man wohl sagen, alle Leute, die Lovecraft schildert, die entweder Alkohol oder andere Drogen konsumieren, befinden sich schon auf der Rolltreppe abwärts, oder?
Ja, das ist schon gelaufen. Da kann man auch nichts mehr machen. Wie bei Alfred Galpin, Old Bucks, da gibt es auch nichts mehr zu tun. Der stirbt dann. Immerhin kann er noch 2, 3 Flaschen mitnehmen. Also kaputt machen. Eine heroische Tat vollbringen, bevor es ihn erwischt. Ja, soweit von mir für heute. Ich mach's kurz. Ich freue mich wirklich, dass ihr wieder runtergeladen, eingeschaltet, zugehört habt. Und ich verbleibe erstmal mit den freundlichsten Grüßen. Ich bin Mirko.
Ich bin Axel.
Wir sind die Arkham Insiders.
Auf arkhaminsiders.com.
Und wir freuen uns darauf, euch bei der nächsten Folge begrüßen zu dürfen.
Stopp, noch nicht ausschalten. Eine Sache habe ich noch.
Okay.
Okay, noch ein Zitat zu den Temperenzlern, und zwar aus einer zeitgenössischen Quelle, die auf einen eher zweifelhaften zweifelhaften Ruf hinweist. Das vielleicht auch einfach mal deshalb, weil dieser Begriff völlig aufgekommen ist. Also es gibt ja in diesem Sinn diese Bewegung, diese Mäßigkeitsbewegung gibt es nicht mehr. Und zwar stieß ich da in dem gemeinsamen Roman von Robert Louis Stevenson und seinem Stiefsohn Lloyd Osborne drauf, Die falsche Kiste, The Wrong Box. Dort geht es um einen geschwätzigen alten Mann, der seine Mitmenschen mit Vorträgen von gefährlichem Allgemeinwissen zu Tode langweilt. Und über diesen alten Mann heißt es dort: Aber ich warne dich, er ist schlimmer wie ein Redner von den Temperenzlern.
Also dazu kann man nur noch sagen, ein Brosi der Gemütlichkeit. Das war's von uns.
Bis dann.
Wir gehen jetzt eintrinken.
Bis dann. Ciao.
Ciao.